Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Trotz der Trauer Leben, Lieben, Lachen. Mein Name ist Eleni Krautz, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Trauerbegleiterin und ich gebe dir hier wichtige Impulse, wie du mit deiner Trauer umgehen kannst.
Denn seien wir doch mal ehrlich, du hast einen Trauerfall erlebt und befindest dich an einem Wendepunkt in deinem Leben. Jetzt ist es Zeit, dein Leben neu in die Hand zu nehmen, zu bilanzieren, was bisher war und neue Wege zu gehen. Ich freue mich, dass du da bist und los geht's.
Ja, heute spreche ich mit Björn Süfke. Er ist Männertherapeut, arbeitet bei Mann und Mann Männerberatung, ist Autor, beschäftigt sich ganz viel mit Geschlechterthemen, also Männer- und Frauenrolle. Und ich freue mich sehr, sehr, dass du heute da bist. Ja, herzlich willkommen.
Ja, hallo Eleni, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und mein Podcast startet klassischerweise immer so, dass ich ein bisschen nach den eigenen Erfahrungen frage. Und da du jetzt in einem Podcast bist, der sich zum Thema um das Thema Trauer dreht, würde ich dich natürlich gerne fragen, auf welche Verluste du in deinem Leben zurückblickst, was dir schon so passiert ist, wie du damit umgegangen bist. Wenn du uns da ein bisschen mitnehmen würdest, würden wir uns freuen.
Okay, da würde ich ja jetzt als Männertherapeut sagen, das ist eine gewagte Eingangsfrage. Da machen
ja
viele Männer schon erstmal zu. Und ich bin ja auch so einer. Verlust- und Trauererfahrung, ja, komischerweise oder vielleicht ist es gar nicht komisch oder vielleicht auch ein bisschen ein Glück, denke ich gar nicht zuerst an Tod, wenn du das erzählst. Also schon auch an meine Großmutter, die mir sehr nahe stand. Wozu ich auch eine skurrile Geschichte erzählen könnte. Ich weiß noch, als ich von dem Tod erfahren hatte, das war mitten in der Nacht, wurde ich angerufen von meinem Vater, seiner Mutter. Und bei mir haben die Abwehrstrukturen so gut gegriffen, sozusagen innerlich, dass ich mich wieder hingelegt habe zum Schlafen und am nächsten Morgen nicht mehr so richtig wusste, ob das geträumt war oder real. Also so eine Form von, ja, weil mir das so nahe ging, von Abwehr. Ich war 20 damals. Das bin ich vielleicht schon mitten im Thema, auch in meinem Thema, männliche Abwehr von Gefühlen.
Hast dich darüber erschrocken? Also wenn du zurückdenkst an dein junges Kind, hast du dich wirklich erschrocken?
Mhm. Absolut erschrocken, auch so ein schlechtes Gewissen. Also irgendwie heißt das, also heute weiß ich eben, ne, kann ich das psychologisieren sozusagen, weiß ich wirklich, ja, das ist also, weil es mir so nahe ging, nicht weil es mir irgendwie irrelevant war und ich deswegen einfach wieder schön schlafen wollte. Aber ja, es war erschreckend. Vielleicht bei sich selber zu erleben, wie mächtig das ist, diese eigenen Abwehrstrukturen.
Kam denn dann irgendwann eine Aufarbeitung? Also hast du das irgendwann
aufgearbeitet? Also dann, das war dann, also am nächsten Morgen, ich war dann eben im Zweifel und dann habe ich am nächsten Morgen mal bei meinen Eltern angerufen und dann kam eben sofort schon, ja, schön, dass du anrufst, weil, und dann kommen ja die ganzen Geschäftigkeiten, die erledigt werden mussten und ich weiß auch genau, da habe ich mich dann auch ganz spannend so durch das Gespräch mit meinem Vater noch so in dicken Anführungsstrichen jetzt, ne, so mannhaft durchgekämpft und dann kam die ganze Trauer und Tränen und habe ich den ganzen Tag geweint und so wie es ja auch sein sollte vielleicht und wichtig und richtig war. Und ja, und dann würde ich auch sagen, konnte auch ein guter Verarbeitungsprozess beginnen mit all dem, was so ganz unspektakulär klassisch dazugehört, dass wir ganz viel über sie gesprochen haben und Beerdigung und so weiter. Im Übrigen auch männertechnisch noch ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, weil ich auf der Beerdigung meiner Oma meinen Vater zum ersten Mal habe weinen sehen in meinem Leben. Also du merkst, ich springe schon immer sofort auf diese Erlebnisse männlicher Sozialisation sozusagen an.
Sehr gut, sehr gut. Das, was uns interessiert.
Aber was ich eingangs sagte, also spannenderweise, als du eben gesagt hast, Verlusterfahrung oder Trauer oder so, habe ich mehr eigentlich tatsächlich an Trennung gedacht. Also die Trennung von meiner ersten großen Liebe. Also das war wirklich ein Trauerprozess, wenn du so willst, der, würde ich sagen, das ist ja vielleicht auch nicht nur Trauer, das ist ja was Komplexeres, wie es ja immer nicht nur Trauer ist. Wem sage ich das? Aber das hat wirklich eher, also mindestens 2 Jahre gedauert und mich nachhaltig beschäftigt, wirklich. Also das verbinde ich vor allem eigentlich mit Trauer. Mhm.
Was hat dir denn geholfen in der Zeit? Also jetzt, wenn wir auf deine Trennung zurückschauen, also was gab es irgendwas, was du sagst, oh, das war irgendwie eine Ressource oder das habe ich an mir entdeckt oder deswegen ging es irgendwie weiter oder deswegen konnte ich mich neu orientieren? Gab es da irgendwas?
Könnte ich jetzt gar nicht so unbedingt was Spezifisches. Ich würde wirklich eher allgemeiner sagen. Also da war ich schon etwas älter, Ende 20. Da hatte diese ganze Beschäftigung mit diesen Gender-Themen schon sehr Fahrt aufgenommen. Ich war schon in der Männerberatung und. Und da war ich sozusagen schon ein wenig gereifter da in der Hinsicht auch, dass ich diese Gefühle viel, viel besser zulassen konnte. Also dass ich das überhaupt nicht weggedrückt habe. Im Gegenteil, vielleicht manchmal kommt da meine 80er-Jahre-Sozialisation durch, die New Wave, also diese ganze Musik, mit der ich aufgewachsen bin, die ja ein bisschen die, ja, fast auch zelebriert den Trauerprozess, was ich auch tatsächlich wirklich sehr schön finde, weil in der Trauer steckt ja, ohne jetzt hier gleich dozieren zu wollen, da steckt ja eine wichtige Information drin. Also die Trauer sagt uns ja, was uns wichtig ist im Leben. Und deswegen fand ich das auch überhaupt nicht problematisch jetzt. Also das Erste, was ich erzählt habe, das fand ich schon problematisch, diese Verdrängungssituation. Aber dass ich über 2 Jahre und vielleicht auf eine Art auch 10 Jahre, ich weiß es gar nicht, ein Stück auch getrauert habe um eine wirklich, wirklich sehr, sehr gute Beziehung, das finde ich auch überhaupt nicht irgendwie komisch oder unangemessen, sondern angemessen eigentlich der Bedeutung dieser ersten großen Liebe, die mir wahnsinnig viel bedeutet hat in meinem Leben, die mir wahnsinnig viel gebracht hat für mein Leben, durchaus angemessen. Also ich würde fast jetzt ein bisschen flapsig sagen, alles unter 2 Jahre wäre ja lapidar gewesen.
Ja. Naja, und sie hat ja auch noch einen Teil in deinem Leben, oder also du erwähnst sie zumindest hier und so hast sie auch in deinem emotionalen Lebenslauf, den ich sehr, sehr schön geschrieben finde, auf deiner Homepage.
Stimmt.
Ist sie auch erwähnt. Von
ich
daher.
Ich habe ganz vergessen, dass ich ja so offen bin mit diesen Details. Ich erzähle hier gar keine Neuigkeiten. Genau.
Ja, genau. Und dann war noch was, also die Krankheit deines Sohnes. Magst du daran noch drauf eingehen oder ist es für dich kein
Problem? Das hätte ich jetzt, kann ich gerne erzählen, aber das hätte ich jetzt gar nicht unter Trauer verbucht, sondern das war wirklich ein Gefühl, ich weiß nicht, ich glaube, ich will jetzt niemanden ausschließen mit dieser Bemerkung, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Gefühl, was nur Eltern oder Menschen, die sehr, sehr, keine Ahnung, ob es was Äquivalentes gibt, sehr, sehr nah pflegend oder so tätig sind, vielleicht wirklich nachvollziehen können, was ich vorher nie gehabt habe in dieser Art. Das war wirklich, wie soll ich das nennen? Diese Mischung aus Sorge und Hilflosigkeit. Also das ist es, glaube ich. Sorge hat man ja ständig, aber zu ganz vielen Sachen hat man ja dann etwas an der Hand. Man kann etwas tun. Es gibt bei der Krankheit einen Behandlungsplan oder bei emotionalen Problemen gibt es, keine Ahnung, hat man irgendwelche Erziehungsmaßnahmen. Das klingt jetzt zu streng, aber du weißt, was ich meine.
Ja. Also,
hat man zumindest das Gefühl, man kann was tun. Und diese Krankheit meines Sohnes, so eine ganz seltene, pura Schönlein, Henoch hieß, die werde ich nie vergessen natürlich, ganz, ganz seltene Kinderkrankheit, die damit einhergeht, dass er überhaupt nicht mehr gehen konnte, also gar nicht belasten durfte, also wirklich aufs Klo getragen werden musste über Monate und wo eben nicht klar war, ob das bleibt für immer. Also bei Wikipedia oder wo auch immer wir dann geguckt haben, selbst die Ärzte und Ärztinnen mussten irgendwie sich da belesen erstmal, stand irgendwie 10% der Fälle chronifizieren. Und diese Vorstellung, gut, mit 10 Jahren Abstand sagst du auch, okay, das Leben wäre auch weitergegangen, aber trotzdem, also so einen 7-jährigen Jungen da zu sehen, gestern ist er noch über Tisch und Bänke nicht, aber hat er noch Fußball gespielt oder so. Und jetzt kann er für immer, liegt er hier so, man hat ja noch das Gefühl, es bleibt immer genau so, was ja wahrscheinlich Quatsch ist. Das war, belastend in einer Form, wo ich auch sagen würde, zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, wie ich Trauer gar nicht mehr vorstellen kann, dass sie so belastend sein kann, wie diese Form von Hilflosigkeit. Also ich sage auch immer so theoretisch bei meinen Vorträgen, Hilflosigkeit ist dann für uns Männer gerade, die wir ja den Auftrag bekommen haben, sozusagen per Geschlechterrolle immer irgendwie zu machen, zu schaffen, eine Lösung zu wissen, das schlimmste Gefühl überhaupt. Und obwohl ich ja nun jetzt längst austherapiert war, als mein Sohn krank wurde und lange mich mit diesen Themen beschäftigt habe, also diese Form von Hilflosigkeit, dem Menschen, den man am meisten liebt auf der Welt, nicht helfen zu können. Ja, nur natürlich habe ich ihm ja geholfen, indem ich dabei war die ganze Zeit, indem ich nicht von seiner Seite gewichen bin, aber es nicht wieder gut machen zu können, das ist schon Das ist schon heftig. Aber umso mehr ich mich selber reden höre, denke ich, vielleicht sind die Parallelen zu manchen Trauerprozessen oder so doch gar nichts. Gibt es sie vielleicht doch.
Ja, du hast ja eins ganz gesagt, es geht nicht immer nur um Tod und hast dann mit deiner Oma angefangen. Also ist dann doch die Verknüpfung. Aber hast du dich denn so erlebt, als ihr die Diagnose bekommen habt, dass du direkt in dieses Handlungs-, also ne, da sind wir jetzt genau im Thema, diese Hilflosigkeit, diese, oh Gott, was soll jetzt passieren mit ihm? Bist du sofort in die Handlung gegangen? Ja, ich glaube, ihr habt sofort recherchiert. Also ne, das ist ja dieses, was ich oft an Männern beobachte, dass sie sofort, oh Gott, ja, jetzt muss ich was tun, oder die fühlen sich dann dadurch irgendwie bestärkt. Also hast du das an dir auch wahrgenommen?
Ja, aber ich glaube wirklich, also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich schon so ein bisschen, das klingt jetzt so arrogant, aber ich beschäftige mich auch mit nichts anderem. Insofern, ich habe ja von nichts anderem Ahnung. Aber da war ich schon so ein bisschen hinweg über diese Form von Abwehr, die das ja auch ein Stück ist. Ne? Wenn man immer in die Handlung sich exzessiv mit was kann ich tun, beschäftigt, ist das ja eine Art, die Trauer wirklich abzuwehren. Manchmal denke ich, es ist jetzt sehr flapsig, dass diese ganzen Dinge, die zu erledigen sind nach einem Todesfall, dass das vielleicht psychologisch, natürlich Quatsch jetzt, Verschwörungstheorie, aber dass das psychologisch bedacht so eingeführt wurde, um den Hinterbliebenen zu helfen, auch nicht den ganzen Tag einfach nichts zu tun zu haben sozusagen und der Trauer so unmittelbar ausgeliefert zu sein. Also es hilft in Anführungsstrichen ja in einem bestimmten Ausmaß tatsächlich ein bisschen irgendwie auch ins Machen zu kommen.
Die Anfangszeit zu überstehen, ne? Aber das Problematische daran ist, wenn nichts mehr zu organisieren ist, kommt halt so ein Loch. Und das
natürlich,
wissen viele nicht. Ne?
Ja. Und auch wenn es eben exzessiv wird, wenn es wirklich, und das erlebe ich ganz genau wie du, oder ich habe ja auch darüber geschrieben, bei Männern eben sehr, sehr stark, dass wir eben, ich habe es ja eben schon erwähnt, so sozialisiert sind, ins Machen zu gehen, als eine Form von Abwehr. Das ist gar nicht negativ gesagt. Machen ist was Wundervolles im Leben, aber es kann eben auch eine Form von Abwehr sein, so wie rationalisieren, klug daherreden, etwas Wundervolles ist im Leben, aber auch eine Form von Gefühlsabwehr sein kann. Und ich würde sagen, bei mir persönlich habe ich das dann zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so exzessiv oder nicht mehr stärker als bei meiner Frau vielleicht erlebt. Natürlich haben wir recherchiert, natürlich haben wir geguckt, was können wir tun. Aber dann war eben relativ schnell klar, man kann hier nichts tun. Das ist nur etwas, was sozusagen durch Ruhe, also das muss einfach sich zurückbilden sozusagen. Waren so, ich habe es bis heute nicht so richtig verstanden, so die Blutgefäße nicht machten irgendwie waren so löchrig ein bisschen und die mussten einfach wieder zuwachsen, irgendwie so laienhaft erzählt. Und das geht nur durch absolute Nichtbelastung und Ruhe. Und damit hatte ich dann schon so ein bisschen wieder was an der Hand. Und da muss ich dann sagen, das ist grundsätzlich, was da hilft, vielleicht das Psychotherapeut sein. Dieses Aushalten, jemand nicht von der Seite weichen und einfach aushalten, dass der nicht die beste Zeit seines Lebens hat. Das kann ich. Also da muss ich auch nicht die ganze Zeit den Kasper machen und den 7-Jährigen unterhalten. Wir haben einfach erst so einen Bücherwurm. Wir haben die ganze Bibliothek durch vorgelesen. Also was wir an Buchreihen, wir haben immer Buchreihen gesucht, die mindestens 10 Teile haben, damit wir irgendwie mal ein bisschen Kontinuität haben für 3 Tage, weil die 10-teilige Reihe war nach 3 Tagen durch.
Wow, ja.
Und ansonsten habe ich da einfach, ich weiß noch genau, es war dann Sommer und wir haben dann im Garten im Liegestuhl, konnte er eben gut liegen und ich lag, das ist vielleicht so metaphorisch, mein Liegestuhl stand immer daneben und ich lag immer neben ihm. Und ja, diese Form von ja, klassisch Begleitung, das ist mir zu dem Zeitpunkt, als ich eben Vater war, Ende 30, Anfang 40 schon war das, nicht mehr so schwer gefallen, ja. Aber die Hilflosigkeit, immer dieses Gefühl im Hinterkopf, das könnte für immer so sein, nicht für mich war das schwer auszuhalten, sondern in der, wie gesagt, in dieser Liebe zum Sohn, dass ihm das genommen wird im Leben, die Möglichkeit, sich zu bewegen, das war hart.
Ja, oder auch, also in dem Moment auch keine Schule zu erleben, ne? Und so
ja,
angewiesen zu sein. Also da sind ja viele Aspekte drin, ne?
Genau. Mhm. Also in die Schule ist er tatsächlich im Rollstuhl und so weiter. Das war auch sehr lustig, weil ich dann musste ich meinen Aufenthaltsort an den Schulhof verlegen, weil er konnte eben nicht aufs Klo gehen in den Pausen. Das heißt, ich bin immer in der Pause dann und habe ihn aufs Klo getragen. Das waren auch so. Eigentlich eine ganz amüsante Anekdote. Irgendwann wurde ich dann angesprochen von dem Rektor, warum ich immer auf dem Schulhof rumlungern würde. Also da war dann berechtigterweise die Fantasie, dass ich da, naja, du weißt schon was.
Ja.
vorhabe.
Aber es ist wieder gut geworden sozusagen.
Es ist wieder ganz gut geworden. Mhm. Ist ja auch schön, wenn man das im Leben mal sagen kann.
Mhm. Ja, und ich glaube, das hat euch nochmal ganz anders miteinander verbunden, ne? Also immer eine Beziehung zum Kind, aber das ist ja nochmal, da seid ihr einen ganz großen oder eine lange Strecke sehr intensiv zusammen gewesen, ne? Total schön.
Das ist mein Gefühl auch, und das ist ja vielleicht auch was, wo die Parallele zu Trauerprozessen ganz eng ist. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass das da ähnlich ist, genau. Also dieses etwas zusammen durchleben. Ich meine, ich weiß ja auch ganz klassisch, dass wenn beispielsweise ein Kind stirbt, was natürlich das schlimmst Vorstellbare ist, dass es für viele, viele Elternpaare ja dann eben ganz, ganz schwer ist, das durch zusammen wirklich zu durchleben, weil eben auch alle eine andere Art haben, zu trauern, damit umzugehen, und wie viele Partnerschaften daran eben auch zerbrechen. Mhm. Oder jetzt positiv eben formuliert, da, wo es gut läuft, sozusagen gut läuft in der Situation, ein bisschen zynisch formuliert, aber du weißt, was ich meine, liegt das wahrscheinlich sehr, sehr häufig daran, dass die das zusammen hinkriegen und dann wahrscheinlich, nicht, dass man es sich wünscht, um Gottes Willen, aber auch als Paar wahrscheinlich gestärkt daraus hervorgehen, irgendwelche normalen Paarprobleme können einen dann wahrscheinlich nicht mehr anfechten, also wenn man das zusammen durchgestanden hat, ja.
Ja. Ja, ich glaube auch, dass Männer und Frauen unterschiedlich trauern. Ne? Also da ist viel Zündstoff drin, sozusagen, da das wirklich zusammen durchzustehen. Ne?
Genau, also vielleicht in einem Satz könnte man ja sagen, unterschiedlich kann man jetzt vielleicht ganz einfach sagen. Ich würde sagen, eben erstmal schlicht unterschiedlich, quasi wirklich quantitativ im Sinne von dem Zulassen von Gefühlen, die einhergehen mit dem Trauerfall. Und Zulassen klingt so, als wäre es bewusst gesteuert. Das meine ich um Gottes Willen ja nicht. Es ist ja ein unbewusster Prozess. Ich habe ja schon kurz eben darauf Bezug genommen. Wir Männer lernen, wir müssen lernen. Also es ist nicht, weil wir so doof sind, sondern weil es uns so beigebracht wird auf allen Kanälen, gesamtgesellschaftlich, oft ja auch in der elterlichen Erziehung, bei allen Änderungen, die wir zum Glück im Moment erleben. Wachsen wir doch weitgehend noch so auf, dass uns das abgesprochen wird, dieser Gefühlszugang. Und logischerweise setzen dann innerpsychische Prozesse ein, die es uns ja ermöglichen, dann in Anführungsstrichen die Gefühle ganz stark abzuwehren. Und warum sollte das dann, wenn die Gefühle ganz stark hervorbrechen, bei einem Trauerfall anders sein? Natürlich wird das dann so sein. Mhm. Und bei vielen Frauen ist das da an der Stelle, ja, wenn man so will, da ist dann anders als in vielen Bereichen der Gesellschaft die Frau der Normalfall sozusagen. Frau gleich Mensch geht da eher normaler im Sinne von, menschlicher eigentlich mit um, weil es diese Form von Sozialisation, diese Gefühlsfeindlichkeit nicht gegeben hat. Und das gibt dann ein Clash sozusagen. Der eine, metaphorisch betrachtet, geht immer raus aus dem Zimmer und die andere will ihn immer reinziehen in das Zimmer.
Oder weint das ganze Zimmer voll.
Voll. Ja. Was ihn dann natürlich, weil es ihn berührt an seinen Gefühlen, und das muss er abwehren, dann muss wieder in
Unbewusst. Noch mehr weg, ja.
Und treibt noch mehr weg. Man kann aber auch nicht sagen, dass einer von beiden jetzt was falsch macht, im Sinne von, da gibt es einen einfachen Ratgeber, macht das anders, weil es ist sozusagen logisch inhärent in dem, wie wir es gelernt haben. Also es ist, wenn du so willst, völlig normal, dass jemand, dem die Gefühle nicht verboten werden, auch stundenlang weint bei einem Trauerfall. Das ist eine angemessene Reaktion. Und für jemanden, der gelernt hat, dass er die Gefühle unterdrücken soll als Mann, ist es natürlich die völlig normale Reaktion, rauszugehen oder ins Handeln zu gehen oder sich abzulenken. Mhm.
Ja, jetzt sprechen wir schon ganz viele Aspekte an. Ich habe dich ja auf der Messe Leben und Tod gesehen. Da hast du einen Vortrag gehalten zum Thema Männer und Suizid. Ja. Und das war mir so eindrücklich. Ich konnte leider nur den ersten Teil mithören, aber es war mir so eindrücklich, wie du das beschrieben hast. Du hast so, kannst du jetzt gerne drauf eingehen. Du hast so vier Kriterien sozusagen vorgestellt, woran es denn liegt, dass so viele Männer Suizide gibt. Und wir haben auch schon ein bisschen angekratzt, aber vielleicht magst du das nochmal für die Zuhörer so zusammenfassen.
Ja, mit die vier Aspekte bringst du mich jetzt in die Bredouille, weil ohne meine PowerPoint-Präsentation kann ich immer sowas alles...
Ich habe es aufgeschrieben.
Ja, herbilden, aber ja, ein wesentlicher Aspekt ist, greift genau eben an das oder knüpft genau an das an, was wir gerade schon formuliert haben. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass da was dran ist, was ich gerade gesagt habe, dass Männern im Durchschnitt, nochmal, also es ist ein quantitativer Unterschied, kein qualitativer, nicht, dass Frauen das nicht haben, Gefühlsabwehr oder so, natürlich gibt es das auch, aber im Durchschnitt wird es bei Männern immer sehr viel stärker ausgeprägt sein. Und das nimmt einem natürlich erstmal ganz viele Möglichkeiten eines gesunden Umgangs mit Gefühlen, die ja nun mal zum Leben dazugehören. Wir können sie ja nicht töten, wir können sie ja nur abwehren. Und dadurch ist dann für Männer ganz häufig auch diese Handlung Suizid auf eine zynische Art und Weise quasi zwar lebensbeendend, aber traditionelle Männlichkeit erhaltend auf eine Art. Und daraus erklärt sich, glaube ich, zu einem Großteil schon, warum eben das Verhältnis 3:1 bei Suiziden liegt, also drei Männer auf eine Frau, die sich suizidieren. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt sicherlich. Und einen weiteren Aspekt, den ich sicher genannt habe bei diesen Vieren, ist natürlich auch der, dass wenn dann Gefühle mal wirklich stark durchbrechen, da können wir vielleicht so ein bisschen das Beispiel nehmen, was ich vorhin von meiner Oma erzählt habe. Also ich auch ganz klassisch männlich sozialisiert und alles immer so auch ganz gut abgewehrt. Und dann kommt völlig aus dem Nichts, ne, so offen, sie war auch nicht groß krank oder so, sondern plötzlich kriegst du den Anruf mitten in der Nacht, dass ja einer der Menschen, der mir am nächsten stand in meinem Leben damals, gestorben ist. Und dann gibt es keine Präzedenzfälle sozusagen. Dann hast du überhaupt keine Umgangsweisen mit so plötzlich auftretenden Gefühlen. Und dann muss quasi unsere Psyche kümmert sich ja um uns auf eine Art und Weise. Sie kann das nicht immer auf eine Art und Weise tun, dass wir dabei gänzlich gesund bleiben. Aber es hat alles eine Sinnhaftigkeit. Und dann muss die Psyche das sozusagen wirklich komplett blockieren, wie in meinem Fall.
Ja, es ist auch eine Strategie, um zu überleben, ne? Also würden wir da sofort zusammenbrechen und könnten gar nichts mehr und unter uns lassen. Also das
ganz genau.
Ja, würde unser Überleben ja nicht sichern, ne? Von daher ist das ja natürlich auch eine Strategie, die erstmal positiv ist, dass man in dieses Funktionieren kommt und dass man erstmal stehen kann sozusagen. Also das ist ja schon.
Ja, aber das Problem bei Männern ist dann eben sozusagen, wenn du gelernt hättest, dass nicht dieses Gefühl, das kommt vielleicht zum ersten Mal, aber dass Trauer, Angst, Hilflosigkeit, Sorgen, also überhaupt diese ganzen Gefühle zum Leben dazugehören, dass du schon die Erfahrung gemacht hast mit einer ganz anderen Situation, nicht Tod, aber einer anderen Situation, dass das Sprechen mit deiner Mutter, deinem Vater, deinem Freund, deiner Freundin darüber geholfen hat, dass dir das und das geholfen hat, dann hast du sozusagen, du hast über dein Leben schon Mechanismen entwickelt. Viele, viele Frauen haben eben ein soziales Netz, was sie in solchen Situationen trägt. Sie haben Umgangsweise, die können das sehr gut beschreiben auch oft, was sie tun in solchen Momenten, können über ihren Safe Space reden und solche Dinge. Da findest du ganz wenig Männer, die dir da eine Antwort zugeben können. Nochmal, nicht weil sie so irgendwie, weil wir so blöd sind, sondern weil es uns ja als Thema gänzlich genommen wurde. Und dann gehen wir im Grunde auf solche extrem emotionale Ereignisse quasi ohne ein Instrumentarium zu. Und auch das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dann zu einem, ja, sehr zynisch gesagt, jetzt Instrument zu greifen.
Ja, und dann ist es ja bei Männern so, dass die auch dann sehr, also die eher die harten Methoden einsetzen. Und, also ne, es ist auch vielleicht nochmal dieses, das war, glaube ich, der vierte Punkt, die dürfen nicht versagen und wählen dann eher harte Methoden, die das Leben dann auch wirklich beenden. Ne?
Das kommt auch noch hinzu, wobei ich mit dem Versagen auch oft, oder wollte ich, so viel Zeit war bei dem Vortrag dann auch tatsächlich immer gar nicht. Ich will vor allem auch auf den Aspekt eingehen, dass Männer sich ja häufig tatsächlich auch suizidieren nach einer Versagens, in Anführungsstrichen, Erlebnis. Also gar nicht unbedingt nach einem Trauererlebnis, nach einem überwältigenden Trauer, oder das Leben hat keinen Sinn mehr, sondern wirklich viele, viele Männer, die ich auch in Therapie schon hatten, die sich das geschafft haben, sich nicht suizidieren oder zu suizidieren und so weiter, aber die wirklich gekommen sind, weil sie, keine Ahnung, das Familiengeschäft, was sie schon vom Großvater geerbt oder gegen die Wand gefahren haben, bankrott, oder weil sie an irgendeine, ich muss immer an Robert Enke denken, den Fußballtorhüter, der ja in den Medien war, dessen Suizid, wo ja so durchgesickert ist, dass ein wesentlicher Grund war, dass er Angst hatte, dass die Adoptivtochter ihn weggenommen wird, dass er sozusagen also als Vater versagt, in Anführungsstrichen, in seiner Vaterrolle, die er offensichtlich wirklich ja sehr, sehr toll und ernst ausgefüllt hat, sehr, sehr aktiver zugewandter Vater. Das kann ich als Vater auch total nachvollziehen, dass wenn man mir, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ne, aber wenn man mir irgendwie die Möglichkeit nehmen würde, mich um meine Kinder kümmern zu dürfen, das ist ein, ja, das ist das Schlimmste. Also das wäre das Schlimmste in meinem Leben. Alle Trennungs, was wir eben gerade drüber geredet haben, wäre da Peanuts dagegen. Und in solchen Versagenssituationen, also subjektiv, ne, als Versagen betrachtet werden, Männer dann eben wirklich, ja, das Umgehen damit, das Weiterleben damit abwehren, indem sie ja wirklich ja, final das Leben beenden. Und dann nochmal, da greift wieder dieser Zynismus, den ich eben gesagt habe. Und wenn man es dann sozusagen schafft, sich da auch das Leben zu nehmen, dann ist das auch eine perverse Art und Weise, dann sogar noch ein Akt von, ja, von Mannsein sozusagen, von Männlichkeit. Mhm. Wenn du mal so an Filme denkst oder so, wenn man sich mal aufmerksam sowas anguckt, da gibt es ja manchmal so Situationen, wo ein Mann dann da steht und will sich suizidieren, weil er gerade, keine Ahnung, sonst verhaftet wird und lebenslang ins Gefängnis kommt oder sowas. Und dann sagt noch irgendjemand, um ihn zu provozieren oder so, sagt immer noch, ja, und selbst dafür bist du nicht Manns genug, mhm, jetzt abzudrücken oder so. Also wie das wirklich so pervers ist, männliche Sozialisation, wie wirklich sogar dieser Akt noch quasi als männlicher Heroismus dann verbrämt wird. Also ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alle vier Punkte angesprochen haben, aber es gibt diverse Faktoren, die schon gut erklären, diese dramatische Statistik, warum wir Männer uns so viel häufiger suizidieren.
Und mit deinem ganzen Wissen hast du bestimmt deine Kinder anders erzogen, oder?
Ich höre die Provokation in der Frage durchaus raus. Ja und nein. Also normalerweise, Eleni, hätte ich jetzt geantwortet, nein, die Wissenschaft zeigt, wir alle, selbst Eltern, die sich mit, also geschlechterreflektiert sozusagen unterwegs sind, zeigen wissenschaftliche Studien, dass auch die ihre Kinder sehr geschlechterrollenstereotyp erziehen. Das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, weil diese Prozesse nochmal unbewusst ablaufen. Und im Alltag mit Kindern hat man tatsächlich auch nicht immer die Zeit, alles bewusst zu reflektieren. Insofern völlig klar, werde ich wahrscheinlich da nicht die einzige Ausnahme sein. Aber jetzt, wo du mich so provoziert hast, sage ich dann doch mal ein bisschen patzig zurück.
Natürlich.
Was schon natürlich, wo ich, das betrachte ich ja eher als Segen, als denn eine Leistung von mir, dieser Segen, dass ich mich mit diesen Themen 20 Jahre auseinandersetzen oder 15 Jahre auseinandersetzen durfte, bevor ich Vater wurde, denke ich, hat schon was bewirkt. Also davon angefangen, dass meine Frau und ich ganz selbstverständlich das 50-50 machen mit der Betreuung von Anfang an, machen es da keine, ja, Geschlechterrollen gibt, was die Fürsorge gibt, betrifft. Gut, beim Stillen, da hatte sie gewisse Vorteile, die sie auch dann die umgesetzt hat, aber da, alles danach sozusagen, ja, haben wir einfach frei verteilt, jenseits von solchen Klischees. Das macht natürlich schon mal eine Menge aus, weil unser Junge wächst nicht auf mit dem Bild, dass der Mann immer arbeiten geht und emotional unerreichbar ist und die Frau immer fürsorglich. Und unsere Mädchen, wie gesagt, wachsen auch nicht mit so einem traditionellen Weiblichkeitsbild auf, sondern im Gegenteil, seit Corona ist eher die Mutter außerhäusig. Ich musste damals eher das mit dem Homeschooling übernehmen, weil meine Frau systemrelevant war, wie es damals so schön hieß. Ich nicht so sehr. Also ich würde schon sagen, dass wir an vielen Stellen oder auch dieser ganze Kram mit rosa und hellblau und was angemessene Tätigkeiten und Spiele und so weiter für Jungs und Mädchen sind, haben wir selbstverständlich, sind wir anders damit umgegangen. Aber nochmal, ich habe ganz sicher, ich weiß es gar nicht so genau, meinen Sohn schon früher mit ins Fußballstadion genommen als meine Töchter. Ich habe sie alle mit ins Fußballstadion genommen, aber ich glaube, mein Sohn schon mit 5 und meine Töchter erst mit 8 oder 9, als sozusagen die Phase, wo man ein richtiger Fan wird, schon vorbei war. unbewusst. Solche Dinge passieren, ganz klar. Also niemand ist da völlig frei von.
Ja, aber ich glaube schon, dass wenn man sich intensiv mit Themen beschäftigt, dass das dann auch eine Prägung dahingehend gibt. Also ich beziehe meine Kinder sehr ein, wenn es ums Thema Trauer geht oder die, wir haben letztens einen Vogel begraben und so. Und da merke ich einfach, dass da andere Eltern noch nicht so aufgeschlossen sind oder noch nicht mal die Kindergärten und so. Also das ist schon noch ein großes Thema, also wofür du kämpfst und wofür ich kämpfe. Und ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr gibt man das natürlich auch an seine Kinder weiter. Ne?
Wäre ja auch eine Schande, wenn das, was wir beruflich und für mich ist ja auch, für dich sicher auch, aber es ist mehr zum Beruf, ist ja mein Leben, diese Themen, wenn davon überhaupt nichts durchscheinen würde. Und ja, du wirst das ähnlich kennen. Ich bin dann natürlich super stolz, wenn mein Sohn, der einfach auch ein super Typ ist als Mensch, als 15-Jähriger eben jetzt nach Hause kommt und klar ist, es gibt jetzt ein non-binäres Kind in seiner Klasse und wie er wirklich von einem Tag auf den anderen völlig selbstverständlich damit umgeht, als einziger so habe ich das Gefühl, selbstverständlich und konsequent die gewünschten geschlechtsneutralen Pronomen für das Kind, für die Person jetzt benutzt und da gar keine große Welle draus macht und ich so denke, also das rührt mich dann schon zu Tränen und ich so denke, okay, das hat er ja sicherlich nicht aus der Schule, aus den Medien und so weiter, die ja da doch eher noch oft sehr stereotyp sind. Da hatte ich vielleicht einen Beitrag dran und das macht mich dann schon stolz, ja.
Ja, mega. Es war super, ein super schönes Gespräch. Gibt es noch irgendwas von deiner Seite, wo du sagst, das muss noch raus an die Zuhörer, an die Männer oder ein Tipp an die Frauen oder irgendwas, was du noch...
Über dieser Leistungsdruck zum Schluss haben wir noch, also wir haben Themen in der kurzen Zeit, können wir diese Riesenthemen ja nur streifen. Vielleicht, wo du das mit dem Tipp sagst, Tipp weiß ich nicht, aber wo du das mit Männern und Frauen sagst, würde ich vielleicht noch sagen, woran ich glaube, dass es ganz oft scheitert, jetzt mal übergreifend, aber vielleicht auch ganz konkret bei diesem, wie Männer trauern, wie Frauen trauern. Ganz oft scheitert ist, dass wir als Männer und als Frauen, ich mache es mal wieder sehr allgemein, oft viel zu wenig vom anderen Geschlecht verstehen. Ich meine wirklich ganz fast theoretisch verstehen. Also das erlebe ich ja durch meine Bücher, Vorträge und so weiter, wie viele Frauen auf mich zukommen und sagen, ich gucke ganz anders auf meinen Mann, nachdem ich das gelesen habe, weil ich einfach jetzt verstehe, der ist ja ganz anders sozialisiert als ich und ja, ich sehe wirklich Situationen meines Lebens, unseres Lebens vor Augen und denke, ach so, das war gar nicht gegen mich, das war gar nicht persönlich, das hatte gar nichts mit mir, das ist in ihm. Und ich glaube, Gleiches gilt für die Männer. Das ist jetzt nicht meine Baustelle, die Frauen den Männern zu erklären, aber das wäre auch mal ein gutes Unterfangen, weil es ist ja einfach so, wenn wir wirklich verstehen, warum andere so reagieren, wie sie reagieren, dann können wir das ganz oft gar nicht mehr so persönlich nehmen und uns so darüber aufregen. Und insofern wäre das vielleicht mein kleiner Tipp, sich wirklich, ich meine, das ist ja ein sehr allgemeiner Tipp, sich irgendwie zusammenzusetzen und darüber zu reden. Ich meine auch wirklich, sich weiterzubilden über wirklich, wie ticken Männer, wie ticken Frauen. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft generell ganz viel von diesen Geschlechterthemen wir schon viel, viel weiter mit wären, wenn wir uns buchstäblich besser verstehen würden.
Ja, das nehme ich mir mal so mit. Also ich muss eins deiner Bücher lesen oder alle. Mal gucken. Du hast ja sehr viel geschrieben. Muss ich mich auch mal ein bisschen mehr in das andere Geschlecht reinversetzen, glaube ich. Oder nicht reinversetzen, aber studieren.
Studieren geradezu. Genau, jetzt haben wir es sehr theoretisch gesagt. Das ist ja irgendwie immer auch ein persönliches, weil man hat die Männer im Umfeld und vielleicht im sehr nahen Umfeld. Aber ich wollte ganz bewusst darauf hinaus, dass es wirklich nicht nur so ein, was er mir sagt, das setze ich voraus, dass man das in der Partnerschaft ernst nimmt, was der andere sagt. Nee, vielleicht schon sogar ein bisschen ein Wissen darüber zu haben, was da auch im Hintergrund ist. So wie, keine Ahnung, vielleicht Männer mit einer Partnerin in der Menopause sich auch mal informieren könnten, was da eigentlich im Körper so passiert. Das kann nicht schaden, um vielleicht mal so ein bisschen besser auch vorbereitet darauf zu sein, was sie als Partner da erwartet an Reaktionen, die sie vorher nicht kannten. Also wirklich, ich meine tatsächlich, ein bisschen weiterbilden.
Ja. Ja, interessanter Gedanke, aber das nehme ich mir auf jeden Fall mit oder das nehme ich mir auf jeden Fall mit aus unserem Gespräch und alle deine Bücher und deine Homepage. Ich verlinke das alles in den Shownotes und ich danke dir sehr. Es war sehr, sehr schön mit dir, sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank.
Danke dir, Eleni. Alles Gute.
So, ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge etwas mitnehmen. Vielleicht einen kleinen Impuls, den du heute oder morgen direkt umsetzen willst. Wenn du das Thema vertiefen willst oder bei meinem Interviewpartner gerne vorbeischauen willst, dann schau doch mal hier unten in die Shownotes, da verlinke ich dir alles. Und wo du mich findest, das weißt du ja. Das ist über meine Homepage oder über mein Instagram-Profil.
Ich freue mich, wenn du diese Folge kommentierst, sie mit einem Sternchen versiehst und beim nächsten Mal natürlich wieder einschaltest und dabei bist.